Herzlich willkommen bei Breaking Vet. Bei uns geht es um alles, was mit vier Pfoten oder der Tiermedizinwelt zu tun hat. Eure Hosts sind Karim und Jana, Tierärzte. Heute übernehmen wir einen eurer Themenwünsche: Übergewicht bei Haustieren. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Karim.
Hallöchen, wir haben heute voll den Luxus, weil wir ja am gleichen Tag von unserem Release aufnehmen, oder?
Mhm, quasi live.
Ja, quasi live, so live es geht beim Podcasten. Aber das gibt uns die Möglichkeit, über tagesaktuelles Geschehen zu sprechen, oder?
Okay, was kommt jetzt? Was genau hast du heute Morgen schon gelesen?
Na, dass Will Smith Chris Rock eine gescheuert hat bei den Oscars.
Das hat mein Mitbewohner eben so nebenher erzählt, aber ich habe es nicht gesehen. Ist das so erwähnenswert?
Ja, es ist mega erwähnenswert, weil ich super eine interessante Debatte finde, weil Chris Rock einen sehr asozialen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hat. Weil die hat ja irgendeine genetische Haarausfallerkrankung, hat eine Glatze. Und er meinte, dass er sich auf die Akte Jane 2 mit ihr freut. Akte Jane, das ist dieser Film, wo Demi Moore sich die Haare abrasiert aus den 90ern. Und es ist halt mega der asoziale Witz über eine Krankheit. Und Will Smith ist dann auf die Bühne und hat ihm einen gescheuert und ihn dann irgendwie noch angeschrien und so. Jetzt ist die Frage, ist das okay oder nicht? Was denkst du?
Also da ich die Situation nicht gesehen habe, keine Ahnung.
so prinzipiell, du wieselst dich raus.
ja, also prinzipiell würde ich nicht sagen, dass Gewalt in irgendeiner Weise okay ist.
Ja, das ist auch der Standpunkt, auf den ich falle. Ich finde, also gerade bei ihm, weil er ja einfach eine Vorbildfunktion für extrem viele Menschen hat. Es ist halt echt nicht cool, wenn er da einfach dem eine zimmert und sich dann noch nicht mal bei ihm entschuldigt, sondern halt, keine Ahnung, ist einfach weird. Ich glaube, der hat auch sonst Issues irgendwie, der hat ja kurz dann ein paar Minuten später den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen für King Richard. Und ja, einfach super strange Situation. Aber ich glaube auch, er hat sich damit keinen Gefallen getan. Und ich glaube, da wird man noch länger drüber reden, wenn man über ihn redet. Naja.
Also, um ehrlich zu sein, I don't give a single fuck, wirklich. Es gibt wenig, was mich weniger interessiert.
Ah, come on, das ist schon der juicy Gossip heute, ist schon spannend.
Okay, gut.
Ja. Gut, okay, du bist nicht für Film-Gossip zu haben. Wie war dein Urlaub? Erzähl mir lieber das.
Wir hatten mega gutes Wetter, wirklich. Es war so sonnig und warm, also kam zu dem Punkt, dass die beheizten Sessellifte, wir waren im Skiurlaub, dass die beheizten Sessellifte unangenehm warm waren, weil es wirklich, also es ist selten so viel Sonne gehabt im Skiurlaub.
Schön am Popo geschwitzt.
Ja, nicht nur da.
Okay, krass. Aber ist das nicht, also ist es dann auch, ich war einmal in meinem ganzen Leben Skifahren, weil ich bin einfach nicht so der Wintersporttyp, aber ist das, also schmilzt der Schnee dann oder ist das egal?
Ja. Also es war schon, also man musste schon früh morgens los. Irgendwann ab Mittag war es dann echt ein schweres Slush-Puppy, wo man so drin rumgerutscht ist. Also ich merke das dann schon. Ich bin nie so die stärkste Skifahrerin. Da kriege ich dann ganz schnell Schwierigkeiten. Aber morgens war es super toll.
Mhm. Ja, cool. Okay.
So, und was ist bei dir los? Ich habe gesehen, du hängst jetzt auf TikTok rum.
Was? Nein, ich habe... das ist eine üble Nachrede. Mhm. Nein, ich hab ein Video über TikTok-Videos gemacht. Ich habe ein YouTube-Video über TikTok-Videos gemacht. Ich habe mich ich probiere mich an so React-Formaten und mit unterirdischem Erfolg. Aber das nur.
Es passt auch nicht so ganz zu dir als Typ, muss ich mal sagen, Karim.
Das ist so ein bisschen die Frage, weil ich finde, ehrlich gesagt, schon. Also ich mache das halt, also die Erwartungshaltung, wenn Leute in React-Video auf TikTok-Videos gucken, ist ja, haha, das ist lustig. Und das, was ich ja mache, ist, dass ich mir das angucke und darüber versuche, so ein bisschen aufzuklären oder das ein bisschen in Kontext zu geben. Also es ging jetzt in diesem konkreten Fall, was du wahrscheinlich meinst, um fette Katzen, ne?
Genau das.
Ja, und das ich finde das schon wichtig, da Aufklärungsarbeit zu leisten, aber ich habe noch nicht das Format gefunden, das so breites Interesse trifft. Beziehungsweise, sagen wir mal so, ich glaube, meine Community erwartet von mir andere Videos.
Genau, weil das glaube ich auch.
Ja, aber ich sehe in den Statistiken, dass halt ganz, ganz viele neue Leute sich das angucken. Also die paar Leute, die sich dieses Video angeguckt haben, das sind tatsächlich überwiegend neue Leute. Was ja per se nicht schlecht ist, dass ich halt außerhalb von unserer Bubble irgendwie Leute erreiche mit der Botschaft, hey, fette Katzen sind nicht lustig, die sind fett und halt krank.
Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Aber ich meine, wenn man irgendwas mit dir zu tun hat, dann nimmt man dir diese Thumbnails nicht ab.
Ja, Thumbnail Game ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte die Tage mal auf Instagram so den Gedankenprozess, also ich arbeite da ja nicht alleine dran, sondern da sitzen dann Leute und wir überlegen, wie man dieses Thumbnail gestaltet. Und das ist mehr Akt, als man sich das vorstellt.
Ja, das glaube ich sofort, auf jeden Fall.
Ja, und es, ja, weil ich habe, kennst du Veritasium, den Kanal?
Nee.
Das ist ein riesen Wissenschaftskanal, irgendwie 10, 15 Millionen Abonnenten. Ganz, ganz tolle Videos über Mathe- und Physik-Sachen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie mich interessieren, macht er. Und der hat ein sehr interessantes Video mal gepostet, wo er meinte, hier in der Wissenschaftskommunikation, also auch das, was wir jetzt gerade hier machen, sollte es das Ziel sein, möglichst viele Menschen zu erreichen mit guten Inhalten. Und dazu muss man halt das Thumbnail- und Titelspiel spielen, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Und ja, das ist so eine ganz, der hat ein 20-Minuten-Video darüber, was für eine schmale Linie das ist, die man da bewandert. Aber weil es bringt nichts, wenn ich zu 200 Leuten irgendwie meine Botschaften da rausbringe, weil da hat niemand was von.
Ja, klar, da gehe ich
also,
absolut
außer
mit.
Den 200 Leuten,
das
aber ja.
Definitiv, ja.
Naja. Gut, okay. Das mit den fetten Katzen leitet aber perfekt über, weil wir genau da eine Zuschrift bekommen haben. Aber wollen wir erstmal, komm, dann machen wir die Rückmeldung am Ende, oder? Die du hast.
Jawohl.
Okay, pass auf. Wir haben eine Zuschrift bekommen. Vielen Dank dafür. Und zwar, ich lese vor. Sollte ich vielleicht nicht sagen, oder? Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich das darf. Besser nicht. Gut. Ich finde dein aktuelles Video wirklich gut und wichtig. Danke sehr. Das freut mich. Ich studiere aktuell Tiermedizin und mache, also es geht um das fette Katzenvideo. Ich studiere aktuell Tiermedizin und mache mir jetzt schon Gedanken über den Umgang mit den Besitzern von fetten Tieren. So. Das ist das Thema. Und jetzt kommt ein, wieso lachst du jetzt schon? Das wird erst noch lustig.
Naja, Besitzer von fetten Tieren ist schon, ja, ist schon mal eine gute Diagnose.
Ja, dumme Besitzer von fetten Tieren. Ja, das ist schon einer der Punkte. Okay, was ich sehr interessant finde, im Studium lernt man, dass man auf keinen Fall sagen darf, dass das Tier fett oder dick ist. Lieber soll man sowas sagen wie, oh, der Gute hat ja etwas zugenommen, er ist etwas moppelig.
Also
in der Realität, ja.
Ja, sorry, dass ich da direkt einhake, ja, aber rein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu irgendetwas im Studium gelernt hätte. Also das setzt ja voraus, dass man irgendeine Art von Kommunikation vermittelt bekommt. Kann ich nicht behaupten, dass es passiert wäre.
Ich auch nicht, aber wir haben ja jetzt auch beide in Gießen studiert. Ich weiß nicht, wo diese Person studiert. Deshalb, ich hoffe, dass es da anders ist, auch wenn natürlich das, was da vermittelt wurde, fragwürdig ist.
Ja.
Sie oder er, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine sie oder er ist. Doch, das glaube ich ja. Egal. Auf jeden Fall geht es dann weiter darum, wie man das denn richtig kommuniziert. Ich frage mich jedenfalls, wie ich das mal machen soll. Wie geht man mit solchen Besitzern um? Wie klar muss man werden? Muss ich mich entscheiden zwischen Geld verdienen und meiner Verpflichtung dem Tier gegenüber? So, das ist die Frage, die wir heute versuchen zu beantworten. Und da wir ja hier so eine lustige Mischung haben, aus Klinikerin und Nicht-Kliniker, versuchen wir das von beiden Blickwinkeln mal zu beleuchten und du gibst so ein bisschen deine Hands-on-Erfahrung wieder und ich habe mal in die Studienlage geschaut.
So, okay, sehr gut.
So der Plan.
Also ich würde da aber gerne als allererstes mal zu sagen, dass ich dieses Thema total gut nachvollziehen kann. Also ich finde das auch wirklich schwierig und ich habe da schon diverse Diskussionen drüber geführt oder mir Gedanken drüber gemacht. Das ist echt, Chapeau, dass das im Studium schon passiert an der Stelle. Aber also da bist du definitiv nicht alleine mit.
Ja, 100%. Und ich finde es auch beeindruckend, dass dir die Frage schon im Studium kommt, weil mir hat sich das auch erst bei späteren Praktika gestellt, diese Frage.
Ja, definitiv.
Ja, und es ist definitiv ein Problem, weil ich meine, wir wissen alle, dass halt echt sehr viele Tiere übergewichtig sind. Und da muss man natürlich was machen, aber wie? So, und diese Hilflosigkeit ist ja, ne, Hilflosigkeit, zack, das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Das versuchen wir jetzt mal anzugehen. Wie machst du das denn?
Also ich finde, man muss noch einen Punkt vorher ansetzen, weil in dem Moment, wo man irgendwie mit den Leuten über Maßnahmen reden kann, besteht ja schon ein grundsätzliches Verständnis für die Situation. Häufig, und das, was in der Zuschrift angesprochen ist, ist ja irgendwie auch mal so, erstmal muss die Grundlage geschaffen werden und die Einsicht da sein, dass dieses Tier das vielleicht ein bisschen abnehmen sollte. Ich bin auch eine sehr gute Gesprächspartnerin für dich jetzt hier gerade, weil ich werde regelmäßig von meinen Mitbewohnern als Fettschämerin bezeichnet, weil ich immer alle unsere Haustiere als Fetti oder der Dicke oder sowas bezeichne. Das sind aber Kosenamen. Also die sind alle nicht dick, aber ich nenne sie halt gerne so.
Und können wir da mal ganz kurz einhaken? Also meine Meinung ist ja, es gibt kein Fettshaming bei Tieren. Siehst du das auch so oder siehst du das anders?
Also dass das Tier da nichts dafür kann, ist ja klar. Und also für mich ist das wirklich so eine Form von Necken. Aber ja, Fettshaming ist für mich, also meine Wut geht ganz schnell auf den Besitzer. Ich meine, oder die Besitzerin.
Wohin sonst?
Ja, klar. Ja. Logisch.
Finde ich auch, total. Weil ich finde, so Fettshaming ist ja ein rein menschliches Prinzip, weil man halt ja voraussetzt, dass es irgendwie Lebenssituationen, Stoffwechselerkrankungen oder sonst irgendwas gibt und dass man Leute nicht sich schlecht für ihren Körper fühlen lässt. Aber das, was wir machen, ist ein medizinischer Blick da drauf. Und die Tiere, denen geht es ja dann schlecht, wenn sie fett sind, ohne dass sie dafür irgendwas können, weil deren natürlicher Instinkt ja einfach ist, rein damit bei den meisten Tieren. Und dann liegt es ja an den BesitzerInnen irgendwie, wie sie das befeuern.
Ja, und also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Adipositas, also die Fettleibigkeit, das ist eine Krankheit, ja. Ja. Also das ist irgendwann so ein sich selbst verstärkendes Ding. Und ein Tier in eine Krankheit zu füttern, ist dann schon fast wieder, das würde mich eigentlich vielleicht, weißt du das, Karim? Ist das was man als tierschutzrelevant betrachten kann? Also angenommen, ich habe jetzt ein Tier, was immer wieder massiv zu dick in die Praxis kommt und ich habe schon diverse Beratungsgespräche geführt, kann ich da das Wettamt hinschicken?
Boah, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, ne? Keine Ahnung, ich hoffe, dass uns irgendjemand zuhört, der im Veterinäramt arbeitet und uns das beantworten kann, aber ich kann es mir nicht vorstellen, oder?
Ja, ich habe ja sonst auch, ich kläre das mal, ich habe ja auch meine ja, okay. Amtsausstelle. Frag mich beim nächsten Mal nochmal.
Okay, mache ich. Denke ich 100% dran.
Ja, genau.
Ich habe genau zu diesem Punkt, den du gerade meintest, du hast quasi schon intuitiv das gesagt, was ich hier in den Papern rausgefunden habe, dass die Leute, dass wir mit Maßnahmen kommen, für die Leute noch gar nicht bereit sind. Und ich möchte hier ein Paper hervorheben, das ihr bitte alle, die sich damit beschäftigen müssen, einmal lesen solltet. Das heißt, Communicating with Pet Owners About Obesity. So, und das ist von Churchill und Ward, Julie Churchill, und das gibt es nicht frei verfügbar. Das heißt, ihr habt entweder einen Uni-Account oder ihr geht zu Sci-Hub und googelt, was Sci-Hub ist und guckt euch dann das Paper an, weil ich das für Bullshit halte, dass das hinter einer Paywall ist. Das, was dieses Paper macht, ist ganz fantastisch darauf eingehen, wie man denn ganz konkret kommuniziert, wie man das als Praxisklinik aufziehen kann, wie alle ihre einzelnen Aufgaben bekommen, mit Beispielen. Das ist ohne Shit das beste praxisbezogene Paper, das ich gelesen habe seit langem. Und das von 2016, ist also relativ halbwegs aktuell. Und der Hauptpunkt ist, dass die auf die humanpsychologischen Stages of Change eingehen. Das ist ein Modell von Prohaska. Da gibt es 5 Stages of Change. Und diese 5 Stages sind Pre-Contemplation, Contemplation, Preparation, Action und Maintenance. Das bedeutet, Pre-Contemplation, Stufe 1 ist, diese Person hat keine Intention, in den nächsten 6 Monaten irgendetwas zu ändern. Die sind sich nicht bewusst des Problems. Mhm. Contemplation, die zweite Stufe, die sind sich bewusst des Problems, wollen das irgendwann in den nächsten 6 Monaten vielleicht mal angehen. Also die sind in dieser, ja, ich denke darüber nach Phase. Ja. Preparation ist die Person, möchte das ganz konkret angehen, ihr fehlen aber ihr fehlt das Handwerkszeug. Die vierte Stufe Action ist, diese Person macht tatsächlich gerade etwas, Futter reduzieren, mehr Bewegung, was auch immer, und braucht Hilfe dabei, diese Action richtig durchzuführen. Und die fünfte Stufe ist Maintenance, also das zu erhalten und beizubehalten und nicht in den Jojo-Effekt zu verfallen. Und das Problem, das du vorhin angesprochen hast, ist, dass wir immer auf Stufe 4 einsteigen in der Tiermedizin, und ich ziehe mich damit ein, dass wir halt sagen, ja, am besten jetzt mal hier weniger Futter, mehr laufen, zack, boom, fertig. Die Leute sind aber vielleicht in Stufe 1 oder 2 und denken sich, okay, hat nichts mit mir zu tun. So, und das ist dieser grundlegende Disconnect, den wir, glaube ich, in der Tiermedizin ganz, ganz viel haben.
Und jetzt interessiert mich natürlich voll, wie kriege ich die von der ersten Stufe weg?
Yes. es gibt hier ein Table, das ist wirklich, ich kann es wirklich, ich sag nochmal, wie das heißt, ja. Communicating with Pet Owners About Obesity von Churchill von 2016. Guckt es euch an, weil hier ist dann Stages of Change. Angenommen, Patientenbesitzer, Patientenbesitzerin ist in Stufe 1. Die Katze Tigger ist einfach zu fett, ja. Dann sagen die, Tigger is supposed to be big. You know he's part Maine Coon, right? So, hat man schon mal gehört, oder?
Mhm. Ja, ja, meistens wird so, ach naja, so ein bisschen dürfen sie ja haben, ne?
Genau. Oder das Lieblingsargument, ja, aber also mein Mann, der gibt dem immer Käse vom Tisch, und also ich, das gehört auch irgendwie dazu. So. Mhm. Wie geht man jetzt mit den Leuten da um? Die schlagen hier ganz klare Kommunikationsoptionen vor. Zum Beispiel, do you have time to talk about Tigger's weight today? Was sie da machen ist, die Frage nach Erlaubnis, um überhaupt über das Thema reden zu dürfen. Oder sie, und das beantwortet die Frage aus der Zuschrift, I'm concerned that Mokka's, das ist jetzt ein anderes Tier, Mokka's weight may be contributing to her health problems. What do you think? Also offene Fragen stellen, Besorgnis äußern, das Tier nicht fett nennen, sondern halt sagen, dass es Gesundheitsprobleme sind, oder dass die ins Haus stehen. Weil genau das ist ja das, worauf wir die Leute aufmerksam machen wollen. Nicht, dass ihr Tier speckig ist, sondern dass Gesundheitsprobleme anstehen oder schon vorhanden sind. Mhm. So.
Ja.
Und ja, was denkst du?
Ich hatte gerade so eine Situation dazu im Kopf, wo das ganz deutlich so war, dass derjenige da überhaupt keinen Bezug zu hatte. Und ich habe wirklich, also es war das war eine Katze, die sonst nicht meine Patientin war. Ich weiß nicht, warum ich die hatte. Keine Ahnung, nur neue Medikamente gebraucht oder so. Das war wirklich eine multimorbide Katze und unfassbar fett. Und ich habe mir da wirklich, ich weiß, dass ich genau die Formulierung verwendet habe, sie füttern ihre Katze zu Tode. Also ich wollte da wirklich mit dem Hammer rein, weil ich gedacht habe, der rafft's überhaupt nicht. Und am Ende des Termins weiß ich noch, dass er aus dem Raum geht und mir noch so zusagt, ja, also die muss ja schon noch 10 Jahre halten, die soll alles kriegen, was sie braucht. Und er wollte die Medikamente haben. Und ich habe gemerkt, er hat überhaupt nicht verstanden, dass das nicht das Problem ist.
Ja.
Also das ist, ich warte noch auf die Erkenntnis.
Da gibt es vielleicht zwei Aspekte auch in diesem Paper. Einmal, das klingt so, als wäre der Person, also als würde da ja massive kognitive Dissonanz einsetzen, dass die eigentlich wissen, dass das scheiße ist, was sie machen, aber sich dem nicht stellen können. Und da schlägt das Paper vor, dass man so Fragen stellt, what is the most important part of your relationship with Buddy? Buddy ist jetzt wieder irgendein Tier. Oder what will be most difficult for you? Dass man halt dass man das halt aktiv anspricht, wo die Knackpunkte sind. Mhm. Oder what time of the day does he beg the least? Ne? Wann bettelt er am wenigsten? So. Mhm. Und was aber auch ganz klar hier gesagt wird, ist, dass das nicht funktioniert, wenn du alleingestellt in einer Sprechstunde bist und sagst, okay, eigentlich geht es hier um Herzprobleme XY, was weiß ich, und dann musst du aber auch über dieses, aus dem Nichts heraus, über dieses
Wenn die Leute für was anderes kommen eigentlich.
Genau. Und deshalb, was die hier machen, ist ein Typical Veterinary Weight Loss Visit Workflow. Und das ist mega geil. Ich würde mir wünschen, dass das einfach immer so wäre. Und ich könnte mir vorstellen, das beantwortet quasi die Frage aus der Zuschrift. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man diesen Workflow hier, diese Checkliste, jedes Mal so macht, dass die Leute sich maximal aufgehoben fühlen und dass dann halt nichts aus dem Nichts kommt. Weil was die sagen ist, dass man meistens, hoffentlich sieht man ja die Tiere einmal im Jahr. Und dass man vorher den Leuten eine E-Mail schickt mit einer Checkliste, mit einem Fragebogen, einem kurzen Fragebogen, wo Gesundheitsfragen natürlich abgefragt werden, aber halt auch Diet, also Ernährungsthemen. Und dass dann da open-ended questions wieder drin sind. Describe your typical day's feeding and treats. Oder, was ich sehr elegant finde, dass man sagt, what is your pet's favorite human treat? Ne, dass man das direkt, ja, weil, also machen wir uns nichts vor, jedes Tier bekommt ab und zu mal Menschenessen. Also das ist einfach so. Mhm. Und dass man das direkt rausnimmt, dass das so ein Stigma ist, sondern dass man einfach nur sagt, okay, was ist es denn? Können wir daran vielleicht arbeiten, dass es dann, vielleicht nicht, fettfreier Käse ist oder irgendwie sowas.
Ne? Was ist es bei IntroCat?
Thunfisch.
Aha. Meine Gurke.
Gurke? Keks ist Gurke?
Liebend gerne.
What?
Ja.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Gibt es nicht so ein Meme, dass Katzen sich vor Gurken erschrecken?
Ja, der nicht.
Geil. Was für ein gesunder, lieber Kater.
Ja, der liebt auch Salat, aber nicht ohne Dressing.
Nicht ohne Dressing, wie du das noch so kurz nachgeschoben hast. Okay, also ich denke, wir haben etabliert, dass das einfach komplett normal ist und dass es auch keinen Sinn macht, wenn wir uns da als TiermedizinerInnen irgendwie auf das hohe Ross setzen und sagen, nein, mein Tier bekommt nur Diätfutter. Also, ja. Auf jeden Fall ist das halt, dieser Fragebogen bereitet schon so mental darauf vor. Und dann kann man den Leuten auch sagen, hier, macht mal Fotos von eurem gefüllten Napf, damit wir abschätzen können, wie viel Futter das ist. Und dann, das ist der wichtige Punkt, gibt es vor dem Termin, gibt es schon Frontstaff oder Technicians, das wären dann in unserem Fall TFAs, die sich darum kümmern, das schon vorzubereiten, dass die sich also diesen Questionnaire angucken, dann gucken, okay, ist das ein Tier, das eventuell in diese Risikogruppe fällt, sich dann anschauen, das Bild, wie viel denn da gefüttert wird und dann wiegen und da schon Ansprechpartner sind. Dass man dann ein Foto macht, dass man dann schon eine offene Kommunikation gestaltet. Geben die auch Beispiele für, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber dass man direkt von Anfang an eine offene Kommunikation gestaltet. Und dann kommt erst das tiermedizinische Tierärztin oder Tierarzt und redet dann über alle möglichen Sachen und dann kommt wieder ein Technician und sagt dann, okay, alles klar, das sind die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen. Haben Sie noch Fragen? In 3 bis 5 Tagen telefonieren wir nochmal, wie es klappt und dann reden wir nochmal.
So, also das ist natürlich super smart, das auf eine zweite Person auszulagern, ne?
Weil man dann richtig im Endeffekt Good Cop, Bad Cop spielt.
Ja, nee, aber auch, weil du dann, also ich meine, jetzt von Personalseite ist es natürlich auch voll gut, weil du dann auch einer TFA die Möglichkeit gibst, sich zu spezialisieren in einem Beruf, wo es kaum Aufstiegschancen gibt.
Ja, und ich möchte genau an diesem Punkt anmerken, dass hier drin steht, dass es sinnvoll ist, nicht nur spezialisierte TFAs auszubilden, sondern denen auch monetary incentives dafür zu geben, dass sie sich darauf spezialisieren, dass die quasi besser bezahlt werden dadurch, weil sie halt eine Spezialisierung haben und dass man, wenn man das noch nicht hat, dieses System, dass man die gesamte Praxis, alle Tiere einmal durch diesen Prozess durchlaufen lässt. Die nennen das Walk the Talk, also dass man das, was man, dass man nicht Wein predigt und Wasser predigt und Wein trinkt, sondern dass man halt das auch selber gemacht hat und auch die eigenen Erfahrungen gemacht hat, wie das denn funktioniert und dass man dann halt sagen kann, hier, ich weiß, dass das super schwer ist, wir haben das selber gemacht, aber Fridolin ist jetzt, der liegt da hinterm Tresen, gucken Sie sich an, der ist jetzt wieder super fit, da können Sie sich schon mal darauf freuen, dass Ihr Tier auch wieder super fit sein wird. So.
Ja. super wichtig. Also ich will auch gleich eine Einschränkung geben. Ich wünschte, wir hätten die Kapazität dafür. Gerade sehe ich sie nicht. Aber es ist natürlich ein ultra gutes Programm. Also das klingt super durchdacht. Und was ich auch besonders schön daran finde, ist, dass die Wichtigkeit von dem Thema auf eine andere Art und Weise unterstrichen wird als mit den Drohungen zu kommen. Ne? Also ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass die allermeisten nicht wissen, wie viel Leid sie damit zufügen oder was da für Schwierigkeiten dran stecken können und was sie alles für Krankheiten damit auslösen können. Weil ich glaube, für viele ist dieses Futterding sehr verknüpft mit, ich tue meinem Tier was Gutes. Es ist ja für viele auch irgendwie mit der einzige Weg, dem Tier sowas wie eine Zuneigung zu geben.
Ja.
Wenn die Katze nicht kuscheln will oder wenn, es weiß ich nicht so viel Grundwissen über Verhaltensgeschichten da ist, dann ist ja der automatische, oder ich meine, also ich guck dir Menschen an, Omas und Enkelkinder.
Ja, ich hatte jetzt gerade am Wochenende die Diskussion, wie viel Schokopudding meine Tochter bei der Oma essen darf.
ja, genau das. Ja. Und dabei ist es, also ich meine, und das machst du ja mit IntroCat auch. Man kann das ja trotzdem benutzen, ne? Ich meine, du kannst das Futter ja trotzdem weiter instrumentalisieren für die Beschäftigung, aber dann macht man halt Spiele damit und wirft es oder macht Verstecken oder sonst wie. So, jetzt bin ich voll abgeschwiffen vom eigentlichen Punkt. Was ich sagen wollte ist, dass, und das greift ganz schön zurück auf diese kognitive Dissonanz, ist, dass es häufig nach meiner Erfahrung zu schwierig zu verstehen ist, dass das Übergewicht der Grund ist für Krankheiten, also de facto ist es so, wenn man ältere Tiere gesund erhalten will, ist das Allerwichtigste, was man tun kann, sie im Normalgewicht zu halten. So. Das ist aber irgendwie oft zu schwer zu verstehen. Oder man braucht sehr lange, um das so auseinanderzusetzen, dass es ankommt. Und aber das einfach als quasi normal zu betrachten, dass bei jedem Tierarztbesuch über das Gewicht gesprochen wird und irgendwie eine kleine Futteranamnese dabei ist, an einer ausgelagerten Position, das schiebt es so schön nebenbei unter.
Ja. Ja, und es normalisiert das und es führt, glaube ich, auch dazu, dass die Leute sich nicht direkt angegriffen fühlen und so die Schutzmauern hochfahren. Weil kann sein, dass es dann nicht beim dritten oder vierten Jahresbesuch ist, aber vielleicht beim fünften oder sechsten, ne? Weil man es einfach schon ein paar Mal gehört hat.
Ja, definitiv.
Ja. Dieser Artikel wirklich, also wir haben das ja super selten, dass man sagen kann, du hast eine spezifische Frage, hier ist der eine Artikel, der alle deine Fragen beantwortet, aber das ist so ein Fall. Also zieht euch das rein, Communicating with Pet Owners about Obesity, SciHub ist dein Freund.
Sehr gut, ja. Und ich kann noch eine Anekdote erzählen, das ist nämlich auch so ein bisschen ein kulturelles Thema. Ich war für das Rotationsjahr in Kanada in der Klinik und das hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt. Ich glaube, die waren auch ganz zufrieden mit mir. Aber so nach den ersten zwei Wochen wurde ich dann mal beiseite genommen und mir wurde eindrücklich nahegelegt, dass ich nicht meine European Standards auf deren Patienten anwenden kann. Und ich dürfte nicht jedem Tier sagen, dass es zu dick ist.
Ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal nicht prekärer, sondern dass es da sensibler ist, irgendwie über sowas zu reden, oder?
Ja, also klar, voll. Also da war sowieso, das war eine relativ ländliche Klinik, das war sowieso ein ganz anderer Umgang mit den Tieren. Das war halt, die haben fast alle draußen gelebt und relativ wenig Interaktion. Da war es häufig so, dass man irgendwie gucken musste, was können wir überhaupt behandeln. Aber da war auch so, also die hatten tatsächlich ganz andere Normwerte auch. So der Blick, wo ich schon dachte, da haben die noch gesagt, es ist okay, ist halt hier so. Denen war das schon bewusst, dass es eigentlich nicht so ist, aber die Realität muss man halt trotzdem mit ins Spiel beziehen.
Ja. Ich finde es total interessant, dass du da die Perspektive aus den, also die eine etwas andere kulturelle Perspektive drauf bringst, weil in den es gibt hier Communications Challenges auch, sowas wie, was ist denn, wenn der Client disinterested ist? Und es gibt auch einen, was ist denn, wenn der Veterinär obese ist? Ja, das ist wirklich ein Problem. Ja, weil, also, wenn du selber.
Der rauchende Lungenfacharzt.
Ja, exakt, genau. Genau das. Und das finde ich ganz interessant, wie die hier was die vorschlagen, wie man damit umgeht. Ich gehe da jetzt nicht auch noch rein, aber ich finde es interessant, dass das ein amerikanischer Artikel ist, der ein, glaube ich, sehr amerikanisches Problem nochmal behandelt.
Mhm. Ja. So, jetzt noch ein Fun Fact zum Schluss.
Yes.
Wir bleiben bei den Katzen. Wie viel Kalorien hat eine Maus?
Boah, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen 45.
Ja, gar nicht schlecht. Ungefähr 30.
Ah, okay, krass.
Also quasi, wenn man es auf unsere Snacks übersetzt, sowas wie ein Drittel Schokoriegel.
Ein Drittel Schokoriegel. Das ist ja nicht sehr viel.
Die
Diätmaus. ich hatte mal gehört, dass wenn es Winter ist und wenn es Minusgrade sind, dass Katzen, freilebende Katzen dann 10 bis 15 Mäuse brauchen, um ihren Kalorienbedarf zu decken pro Tag.
Ja, das kommt ja hin. Also wenn du von 3,5 Kilo Katze ausgehst, dann bräuchte die so ungefähr 200 Kilokalorien am Tag, jetzt ohne Minusgrade quasi. Mhm. Und dann sind das ja allein schon irgendwie so 7 Mäuse.
Ja, krass. Spannend. War das die Zuschrift, die wir bekommen haben?
Nee, die Zuschrift. So. Dann machen wir jetzt einen Themenwechsel. Das ging zu den Gentests, die wir letzte Woche, vor 2 Wochen behandelt haben. Und zwar hat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Severine mir geschrieben. Die haben anscheinend eine Zucht, es geht nicht ganz klar hervor aus dem Text, sowas wie irischer Wolfshund, irgendwas Großes, Nordisches zumindest. Und die hat 2 Beispiele gebracht, dass sie ihre Tiere gentesten, weil es da eine Krankheit gibt, bei der sich die, Wortfindungsstörung, Retina-Atrophie, also wo die quasi ihre Sehfähigkeit verlieren können und da können sie Träger für sein. Und dann müssen sie natürlich wissen, welche Tiere sie verpaaren können und welche nicht, damit sie nicht 2 Träger verpaaren. Und zum anderen hatte sie ein Beispiel aus dem Zuchtverband genannt, wo ein Betrugsfall darüber aufgeflogen ist, weil klar war, diese Farbe der Welpen können nicht von diesen Elterntieren stammen. Und ich glaube, sie wollte so ein bisschen positive Gegenbeispiele bringen und da würde ich gerne darauf antworten. Also das sind exakt die Einsatzmöglichkeiten, die wir quasi, die wir uns wünschen. Gerade das, was die Träger angeht von den Krankheitsallelen. Also ich meine, dafür ist es gedacht und sollte es unbedingt viel mehr verwendet werden, definitiv. Ja. Also das ist eigentlich sind 2 sehr schöne Positivbeispiele, wie man das gut anwenden kann.
Ja. Cool.
Ja, vielen Dank für eure Zuschriften.
Ja, weiter so, bitte. Alles klar. Dann schreibt uns was über fette Tiere und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann, Karim. Mach's gut.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch lustige Anekdoten oder Geschichten zum Thema habt, schickt sie gerne an Karim auf Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt oder per E-Mail an breakingvet@gmail.com. Das Paper verlinke ich euch unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.